10.24 Uhr wird es gleich und um Lebenssinn und Broterwerb dreht sich heute das Notizbuch extra hier in der Radiorevue. Und damit haben wir schon abgesteckt, dass Arbeit im doppelten Sinne wichtig ist. Sie gibt uns das Gefühl, gebraucht zu werden und sie sichert uns einen gedeckten Tisch. Theoretisch jedenfalls. Praktisch sind wir heute an einem Punkt, an dem Arbeit für viele Menschen weder den Lebensunterhalt sichert, noch ihnen Spaß macht. Die Vertreter des bedingungslosen staatlichen Grundeinkommens für jeden Bürger und jede Bürgerin sehen genau hier einen entscheidenden Vorteil ihrer Idee. Aus Frankfurt ist uns jetzt der Soziologe Sascha Lievermann zugeschaltet, Mitbegründer der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung. Guten Tag, Herr Lievermann, nach Frankfurt.
Guten Tag.
Warum bringt uns das bedingungslose Grundeinkommen Ihrer Ansicht nach sowohl den Spaß an der Arbeit zurück als auch die Sicherheit?
Weil das bedingungslose Grundeinkommen, so wie Ihr Autor das geschildert hat, gewährt von der Wiege bis zur Bahre für jeden Bürger, eine grundsätzliche Entscheidungsmöglichkeit schafft.
Auch für Kinder?
Auch für Kinder. Und das bedeutet ja, dass sie sich erstmal immer vor der Möglichkeit sehen, entweder einen Beruf zu ergreifen oder sich bürgerschaftlich zu engagieren oder, wenn sie Familie haben, zu Hause zu bleiben, ohne den Effekt, den wir heute haben, dass sie stigmatisiert werden.
Und bedingungslos heißt, um das nochmal zu wiederholen, ich muss keinen Antrag stellen, das kriegt man ganz automatisch.
Genau. Und sie werden nicht kontrolliert, wie das heute ist, die verschärften Kontrollmaßnahmen im Zuge des ALG II und der veränderten Sozialhilfebezugsbedingungen würden wegfallen. Und im Grunde genommen kann man sagen, ist das bedingungslose Grundeinkommen ein Signal darein, dass wir erstmal jedem Bürger vertrauen, seinen Beitrag leisten zu wollen.
Freiheit. Genau. Ja, ahne schon. Ein Kopfschütteln in Bonn, denn von dort ist uns der Arbeitsmarktforscher Werner Eichhorst vom IZA, dem Forschungsinstitut für die Zukunft der Arbeit, zugeschaltet. Willkommen, Herr Eichhorst.
Ja, guten Morgen.
Irgendwie klingt es doch eigentlich gut, was der Herr Lievermann sagt. Muss man das Konzept der Erwerbsarbeit aber überhaupt in Frage stellen, Ihrer Ansicht nach?
Also die Idee von Herrn Lievermann klingt auf den ersten Blick wirklich sehr gut, aber gleichwohl würde ich sagen, Erwerbsarbeit hat eine Zukunft, sie hat auch in Deutschland eine Zukunft. Und Erwerbsarbeit ist in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft der wesentliche Motor unseres Wirtschaftslebens bleiben, auch der wesentliche Mechanismus der Integration in die Gesellschaft, also in die Teilhabe in das gesellschaftliche Leben hinein. Ich sehe viel mehr sozusagen Probleme auf dem deutschen Arbeitsmarkt, die mit größeren Problemen einfach damit zu tun haben, dass die institutionelle Anpassung an die veränderten Bedingungen auf den Weltmärkten noch nicht vollzogen worden sind. Wir haben verschiedene Regelungen im Arbeitsmarkt, die verändert werden sollten, und dann könnte auch der Zugang für viele Personen in den Arbeitsmarkt hinein wieder leichter werden.
Herr Lievermann, Ihrer Ansicht nach muss man ja dieses System der Erwerbsarbeit in Frage stellen.
Ja. Es geht um die Zentrierung auf die Erwerbsarbeit. Ich würde Herrn Eichers vollkommen zustimmen, dass natürlich auch in Zukunft die Wertschöpfungsleistung ganz wesentlich von der Erwerbsarbeit abhängen wird, die ja überhaupt erst ein Grundeinkommen ermöglicht. Aber gleichwohl sind ja andere Tätigkeiten für das Gemeinwesen ebenso wichtig. Und in dem Moment, wo wir sagen, was ist denn eigentlich der Antrieb dafür, dass jemand innovativ ist, sich engagiert, sich mit einer Sache auseinandersetzt, also die Grundlage eigentlich der Wertschöpfung, wenn wir darauf kommen, dass das eigentlich der freie Entschluss ist eines jeden, seine Bereitschaft, dann müssten wir eigentlich nur die optimalen Bedingungen schaffen, dass diese eigene Initiative sich entfalten kann. Davon wird ja auch immer gesprochen.
Aber Herr Eichhorst, wir gehen doch irgendwie auch davon aus, dass unsere Motivation, etwas zu tun, uns zu engagieren, die Bezahlung ist. Also was ist jetzt das, was Menschen dazu zu bringt, was zu tun?
Also da würde ich Ihnen zustimmen. Ich denke, Anreize verbunden mit einem gewissen Druck am Erwerbsleben teilzuhaben, gehören sicher mit dazu, um Innovation, Kreativität, Engagement auszulösen. Und wir wissen auch aus der jüngeren ökonomischen Forschung, dass jede Arbeit erstmal sinnstiftend auch ist, egal wie hoch zunächst mal die Entlohnung ausfällt. Insofern steckt in der bezahlten Erwerbsarbeit durchaus auch eine symbolische Anerkennung, eine ernsthafte Betätigung ist oft auch eben eine entlohnte Betätigung. In dem Sinne muss auch die Erwerbsarbeit als zentraler Mechanismus behalten werden. Vielleicht können wir auch noch mal kurz einen Blick zurückwerfen auf die Geschichte der Sozialhilfe.
Ja. Vielleicht lass mal kurz den Herrn Lievermann einhaken.
Kurz was sagen. Also so wie Sie das jetzt ausgedrückt haben, würde es ja bedeuten, dass das bürgerschaftliche Engagement, das Engagement in der Familie sofort entwertet würde.
Also bürgerschaftliches Engagement, Moment, ist schon das Engagement in der Familie. Wenn ich meine Kinder großziehe, ist das schon bürgerschaftliches Engagement.
Ja. Und das wäre ja nach Herrn Eichholz Ausführung gerade nicht ernsthaft.
Nein, das würde ich jetzt so nicht ausdrücken wollen. Ich sehe aber nur ein großes Problem, und zwar dahingehend, dass wir aus der längeren Geschichte der Sozialhilfe eben vor Hartz IV gesehen haben, als wir einen in der Praxis faktisch unbedingtes Grundeinkommen gewährt haben, wir nicht unbedingt sehen konnten, dass die Personen, die diese Leistung in Anspruch genommen haben, besonders starkes ehrenamtliches Engagement ausgeübt haben.
Also nehmen wir ein Beispiel. Ich möchte es ein bisschen konkreter machen. Also wir haben einen gering qualifizierten Menschen, der ist Baggerfahrer gewesen, der ist jetzt seit über einem Jahr arbeitslos. Zu Hause seine Frau, sagen wir mal, war im Dienstleistungsgewerbe, hat geputzt, ist auch arbeitslos, die haben drei Kinder. So, die empfangen im Moment Hartz IV, alle beide. Wenn die jetzt ein Grundeinkommen bekommen, zwei Kinder haben sie, das ist ja dann eine ordentliche Summe zu viert, würden die von der Couch aufstehen, formuliere es jetzt bewusst mal krass, und noch einer Beschäftigung nachgehen oder unter Umständen ein Ehrenamt sogar, sagen wir mal, Kranke pflegen ehrenamtlich.
Also ich würde das bezweifeln, und zwar würde ich eher davon ausgehen, dass das bedingungslose Grundeinkommen faktisch zur Ausgrenzung oder Selbstausgrenzung einer bestimmten Personengruppe in der deutschen Gesellschaft führen wird, und dass eben auch gerade in bei diesen Personen möglicherweise eben auch die Anreize, sich an Bildung zu beteiligen, an politischen, gesellschaftlichen, sonstigen Aktivitäten zurückgehen wird, und dass eine solche Kultur auch ein bisschen der Abhängigkeit sich möglicherweise auf deren Kinder vererben würde. Also insofern sehe ich das sehr skeptisch, weil wir gerade erwarten können, dass die Personen, die sich eben auf das Grundeinkommen zurückziehen, eben die etwas weniger kreativen, etwas weniger innovativen sein werden.
Ja, aber Sie abstrahieren ja damit vollkommen von den gegenwärtigen Bedingungen. Also die Sozialhilfe ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, sie werden durchleuchtet. Und die Erniedrigung, Sie müssen das ja nur mal selbst durchlaufen haben, was das heißt, wenn Sie in Ihr Privatleben sich schauen lassen müssen, vom Staat in dem Fall. Das stigmatisiert sie, das heißt, ihnen wird klar zu verstehen gegeben, eigentlich versagen sie angesichts der Normalvorstellung, man müsse über Arbeit das Einkommen erwerben. Das bedingungslose Grundeinkommen, jetzt im Kontrast, würde das vollkommen umdrehen.
Bleiben wir mal bei der Familie mit dem Baggerfahrer und der Putzfrau und den zwei Kindern. Ja. Also, Herr Liebermann, was würden die Ihrer Ansicht nach tun, wenn sie dieses Grundeinkommen hätten? 4x6 ist 24, 2400 Euro netto. Das ist keine schlechte Summe.
Also die Frage ist doch, wenn diese Familie, also die Eltern jetzt, sie das beschrieben hatten, sich heute nicht engagieren, dann muss man sich ja fragen, warum machen sie das nicht? So, das kann sein, dass sie das nicht machen, weil sie eine schwierige Lebensgeschichte haben. Ja, und damit beschäftigt sind, überhaupt ihren Alltag auf die Reihe zu bekommen, um das so salopp auszudrücken. So, diese Personen würden möglicherweise auch unter Bedingungen eines Grundeinkommens sich nicht bürgerschaftlich engagieren. Aber mindestens wäre mal ein würdiges Leben möglich, in dem sie sich nicht durchleuchten lassen müssten. Und dadurch, dass der stigmatisierende Effekt verschwindet, muss man sich doch fragen, ist nicht gerade dieser Effekt heute das Hindernis, dass diejenigen nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten sich doch engagieren würden? Es heute aber nicht tun. Wer kann denn heute auf der Straße herumzeigen, dass er arbeitslos ist oder Sozialhilfe empfängt, ohne das Gefühl zu haben, dass er eigentlich nicht dazugehört? Es ist ja unmöglich.
Also ich möchte Ihnen hier ein Stück weit widersprechen, und zwar in dem Sinne, dass sich natürlich auch in einer Situation, in der das Grundeinkommen gewährt wird, auch bedingungslos gewährt wird, es natürlich nach wie vor eine Unterscheidung geben wird zwischen Personen, die nur dieses Grundeinkommen in Anspruch nehmen werden, und Personen, die weiterhin erwerbstätig sein werden. Insofern wird es weiterhin eine Spaltung geben. Sicher. Und ich glaube, dass eben die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens dazu führt, dass eben eine bestimmte Gruppe noch stärker sozusagen die Kontakte zum gesellschaftlichen Leben möglicherweise verlieren wird.
Ja, aber entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, aber jetzt setzen Sie wieder voraus, das gesellschaftliche Leben besteht aus der Erwerbsarbeit. Gesellschaftliche Leben besteht aus verschiedenen Bereichen des Gemeinwesens, und wir müssen uns wieder den Kontrast klar machen. Es ist heute so, dass die maßgebliche Anerkennung natürlich über Erwerbsarbeit erfolgt, weil wir die anderen Engagementmöglichkeiten ja nur als Ersatzformen verstehen. Das ehrenamtliche Engagement heute hat ja ein gewaltiges Ausmaß, ist aber ein zusätzliches Engagement. Nehmen wir das Grundeinkommen als Kontrast. Dort wäre es möglich, dass Sie das, was heute ehrenamtliches Engagement heißt, den ganzen Tag machen. Es wäre nichts Zusätzliches.
Und es wäre vor allem nichts Schlechtes. Also es wäre nicht sowas, naja, der hat nichts zu tun, also macht er halt Vereinsarbeit oder sowas.
Genau, es wäre kein Ersatz für einen Nichterfolg im Beruf, sondern Ausdruck einer Entscheidung, ich möchte mich zum Beispiel karitativ engagieren.
An dieser Stelle, meine Herren, würde ich aber gerne noch ein Zitat mit in die Runde werfen, das das Ganze wieder in einem etwas anderen Licht erscheinen lässt. Und zwar auch, es ist ein Zitat eines Verfechters des Grundeinkommens, und zwar des Volkswirtschaftlers Thomas Straubhaar. Und der sagt, das staatliche Grundeinkommen dient dazu, dass der Gutverdienende und Kapitalist in Ruhe seine Arbeit machen kann. Es ist ein sozialer Fußboden.
Ein interessantes Zitat. Ich würde aber gleich wohl sagen, dass wir natürlich jetzt auch schon und immer schon hatten in der Nachkriegszeit eigentlich einen sozialen Fußboden in der deutschen Sozialpolitik. Und der ist auch im internationalen Vergleich und auch im historischen Vergleich relativ großzügig, und man kann auch nicht davon sprechen, dass hier die Würde der Person wirklich bedroht ist. Insofern sehe ich jetzt sozusagen nicht die Notwendigkeit, das ohne Bedingungen zu gewähren. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Problem, was ich sehe sozusagen zwischen den Personen, die dann weiterhin erwerbstätig sein möchten, und den Personen, die das eben nicht mehr sind. Hier sehe ich dann auch nochmal ein Gerechtigkeitsproblem.
Ja, aber Sie sind doch alle Bürger des Gemeinwesens.
Aber
es
Herr
hat
Liebermann,
ja jeder die
Moment,
Entscheidung, sich zu engagieren.
Einmal möchte ich noch einhaken, Herr Liebermann. Ja. Was der Herr Straubhaar da sagt, das heißt ja nicht eine Entwertung sozusagen oder eine Andersbewertung der Erwerbsarbeit, sondern es heißt, wir stellen diejenigen, für die kein Platz mehr ist im Erwerbsleben, ruhig mit dem sozialen Fußboden, da sitzen die gut drauf. Ja. Und wir Mittelständler oder besser verdienten Kapitalisten, wir können weiter in Ruhe arbeiten und haben die von der Backe.
Ja, hier würde ich auch Herrn Straubhaar nicht folgen, wenn er das so darstellt, weil natürlich ist das Grundeinkommen, also in meinem Verständnis, zur Stärkung der Leistungsbereitschaft gedacht, ja. Aber nicht dazu, irgendjemanden ruhig zu stellen. Also erstmal bekommt man das ja als Bürger des Landes, und jeder bekommt es gleichermaßen, egal was er tut. Das ist ja leistungslos. Und niemand kann sagen, du gehörst nicht dazu, du machst nicht, was wir verlangen, weil alle haben die Entscheidung, etwas zu machen. Wer also arbeitet, tut das freiwillig, und wer nicht arbeitet, tut das auch freiwillig.
Also fassen wir an der Stelle nochmal zusammen. Mhm. Herr Liebermann, Sie sagen, die Menschen würden freier entscheiden können, wie sie arbeiten, ob sie Teilzeit arbeiten, ob sie ehrenamtlich sich oder karitativ engagieren. Sie könnten vielleicht sogar besser verhandeln mit ihren Arbeitgebern, wären da in einer besseren Position. Mhm. Herr Eichhorst, Sie sagen, nein, das würde vor allem Menschen aus dem Niedriglohnsektor eher ausgrenzen. So, ja, genau. An dem Punkt sind wir angekommen. Das ist diametral entgegengesetzt. Also da haben wir auf der einen Seite das Potenzial, soziale Konflikte zu verschärfen, auf der anderen Seite sie zu entschärfen.
Mhm. Ja, das ist richtig. Und insofern besteht hier ein großer Gegensatz. Was ich vielleicht nochmal ergänzend zu dem Statement von Herrn Straubhaar sagen möchte, wir können auch nicht davon ausgehen, dass die Arbeit uns ausgeht. Also das ist nochmal ein ganz grundsätzliches Problem. Wir sehen keine fixe oder rückläufige Arbeitsmenge. Insofern unter veränderten Bedingungen kann auch Arbeit wieder mehr werden in Deutschland. Das ist eine Frage von Reformen, die in eine ganz andere Richtung weisen würden, als die, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und insofern sehe ich auch für die Zukunft der Erwerbsarbeit durchaus optimistisch entgegen.
Ja, aber die These vom Ende der Arbeit, die war sowieso in der Form nie richtig, weil da bin ich doch ganz einig mit Ihnen, weil sie viel zu unscharf ist. Ja. Natürlich kann man sagen, es gibt immer etwas zu tun, auch wieder salopp ausgedrückt. Aber die entscheidende Frage ist doch nicht, ob es was zu tun gibt oder nicht.
Sondern es ist doch die Frage, ob es für alle was zu tun gibt.
Nein, in wessen Hand es liegt zu entscheiden, ob er dies oder jenes tun will oder nicht. Also nehmen Sie den Niedriglohnsektor. Der wird ja häufig als Beispiel genannt, dann gäbe es keine Müllfahrer mehr. Ja, also entweder wollen wir ein liberales Gemeinwesen, und dann muss auch jeder die Möglichkeit haben zu sagen, nein, unter diesen Bedingungen arbeite ich nicht. Das geht aber nur, wenn sie abgesichert sind.
Ich werfe jetzt einen Begriff in die Runde, der jetzt auch durch die Zeitungen, durch die Nachrichten ging, nämlich den Kombilohn, also den Leuten einen niedrigen Lohn zu zahlen und staatlich etwas draufzulegen, damit sich's im Vergleich zu Hartz IV zur Sozialhilfe lohnt.
Das ist wieder mal ein gewaltiges Arbeitsbeschaffungsprogramm, staatlich subventionierte Erwerbsarbeit. Das ist überhaupt nichts Neues und führt auch zu nichts. Kann man schon absehen.
Da würde ich sogar Herrn Liebermann zustimmen. Ich sehe auch sozusagen bei dem gegebenen Niveau der Sozialleistungen keinen Platz für ein zusätzliches Kombilohnmodell. Wir haben auch inzwischen im Bereich des SGB II, also von Hartz IV, verschiedene Kombilohnmechanismen eingebaut. Insofern besteht hier kein Bedarf, zusätzlich noch etwas einzuführen. Das macht nur Sinn, wenn wir die Sozialleistungen reduzieren würden.
Es ist ja auch nicht wirklich neu. Aber Herr Liebermann, Sie haben vorher einen Begriff ins Spiel gebracht, nämlich Innovation. Also, dass durch das Grundeinkommen Innovation entsteht, was Neues entsteht. Warum?
Ja. Ja, in dem Moment, wo Sie alles aus freiem Entschluss machen, machen Sie es doch mit einer besonderen Hingabe. Also nehmen wir den Fall eines Unternehmens. Ein Unternehmen muss unter den Bedingungen des Grundeinkommens viel mehr um die Mitarbeiter werben, als das heute der Fall ist, weil die Mitarbeiter viel leichter ablehnen können. Gleichzeitig ist es aber auf der anderen Seite so, dass die Mitarbeiter, die sich entscheiden, einen Arbeitsvertrag zu schließen mit einem Unternehmen, das doch aus freiem Entschluss tun. Sie sind also auch viel mehr, fühlen sich viel mehr verbunden mit dem Unternehmen. So, und das ist doch die beste Voraussetzung dafür, sich zu engagieren. Ja, und das ist der Grund von Innovation. In
Herr
jedem
Eichhorst.
Bereich. Ne?
Da würde ich Herrn Lieber mal ein Stück weit zustimmen. Ich denke, Innovationen kommen immer aus einer Wettbewerbssituation heraus. Insofern ist ein Wettbewerb der Unternehmen um Arbeitskräfte natürlich wünschenswert. Gleichwohl sehe ich natürlich auch sozusagen Wettbewerb als einen Mechanismus, der eben auch sehr stark mit marktwirtschaftlichen Mechanismen, auch mit der weltwirtschaftlichen Integration zu tun hat. Und hier muss Deutschland natürlich konkurrenzfähig bleiben. Wettbewerb kommt damit mittelbar eben auch wieder über Erwerbsarbeit, über auch den Wettbewerb um materielle Vorteile auf den Weltmärkten zustande. Innovationen sehe ich jetzt sozusagen nicht ausgelöst durch die Gewährung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Hier würde ich dann eher sozusagen einen Rückgang von Innovationstätigkeit
erwarten. Ja, aber es ist doch kein Automatismus, ja. Also ich meine, das Leben ist doch keine Maschinerie, in der man auf einen Knopf drückt und hinten kommt was raus, ja. Es geht doch nur darum, die Möglichkeiten zu schaffen, damit es sich entwickeln kann. Und der internationale Wettbewerb.
Ich finde diesen Gedanken, um da nochmal einzuhaken, Herr Liebermann, auch sehr interessant. Nämlich die These, dass wir uns nicht mehr erlauben, wirklich frei zu denken, immer gleich die Kosten anführen und somit Vorschläge vom Tisch wischen, ohne sie mal auszudiskutieren. Und dass das etwas ist, was uns daran hindert, wiederum auch politisch innovativ zu sein.
Darin können Sie die eigentliche Blockade in unserem Land seit Jahren sehen, dass wir nicht bereit sind, einmal grundsätzlich anders zu denken. Ja, es geht ja nicht darum, das gleich umzusetzen, aber erstmal sich die Idee klar zu machen. Und der internationale Wettbewerb, natürlich gibt es den, aber Wettbewerb ist nicht gleich Wettbewerb. Den können Sie sowohl mit als ein Wettbewerb der Angst und Verdrängung betreiben, als auch als ein Wettbewerb, der aus der Sicherheit heraus geschieht.
Ja. Herr Eichhorst, sehen Sie das auch so, dass wir zu engstirnig denken?
Das kann man sicher unterstreichen. Insofern ist jede Diskussion erstmal sinnvoll. Wir sollten uns wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen, wie wir eben unser Gesellschaftssystem, unser Erwerbssystem in der Zukunft ausgestalten werden. Ich sehe sozusagen gewisse Parallelen zur Diskussion, die wir gerade geführt haben, aber ich sehe auch eben grundsätzliche Gegensätze zwischen uns beiden hier. Aber gleichwohl, natürlich macht es eine Diskussion Sinn.
Umso mehr, wenn die Gegensätze auch groß sind, umso mehr freut es mich jetzt, freut es uns jetzt, dass Sie beide sich auf dieses, wie ich finde, doch sehr konstruktive Streitgespräch eingelassen haben. Vielleicht bleiben Sie im Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen, Sascha Liebermann, Soziologe und Vertreter der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung, und Werner Eichhorst vom Forschungsinstitut für die Zukunft der Arbeit waren das hier bei uns im Notizbuch.